SRF 1.
SRF 1 Forum.
Guten Abend bei SRF 1 am Forumsabend am Donnerstag. Die Stunde mit Radiokorrespondentinnen und Korrespondenten, die über aktuelle Themen diskutieren und darüber, wie das die behandelt werden in den Ländern und Regionen, wo sie daraus berichten. Rendezvous im Dialog mit der Welt. Unter dem Titel laufen die Gespräche. Es ist die Sommerserie von der Infosendung Rendezvous, die wir hier bringen. Heute sind Korrespondenten und Korrespondentinnen von Afrika und der EU, Europa, im Dialog miteinander. Im ersten Gespräch geht es um einen gewaltsamen Tod vom Afroamerikaner George Floyd vor 2 Monaten und Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus, was es nachher weltweit gegeben hat, auch zu Afrika. Aber dort werden die Proteste auch kritisiert. Die Anna Lemmenmeier, Afrika-Korrespondentin, und der Charles Liebherr, EU-Korrespondent in Brüssel, haben über das geredet bei der Brigitte Kramer. Und zum Einstieg in das Gespräch haben beide etwas mitgebracht. Die Anna Lemmenmeier, ein Foto, wo sie hier gerade zum Anfang beschreibt. Man sieht eine Frau, die einen Baum pflanzt.
Ja, die Mutter, die pflanzt den Baum für ihren Sohn, der durch Polizeigewalt gestorben ist. Das war im letzten Wahljahr, wo in Kenia mehr als 100 Kenianer umgekommen sind durch Polizeigewalt. Das zeigt, in Kenia ist Polizeigewalt Alltag. Und darum sind natürlich auch die Black Lives Matter Proteste in Kenia, aber auch in anderen Ländern auf fruchtbaren Boden gestossen. Es hat viele Reaktionen gegeben, aber auch viel Kritik.
Über das reden wir gerne gerade ausführlicher. Zuerst noch zu Ihnen, Charles Liebherr. Sie haben sich für etwas Tönigs entschieden, und zwar von einer Black Lives Matter-Demonstration zu Brüssel.
Nous sommes la capitale de l'Europe, nous avons un exemple à montrer.
Dans ce pays, il y a des Noirs, enfin, il y a toutes les couleurs, comme on dit. Et si on veut cette union, ben il va falloir faire avec nous, il va falloir regarder en face nos réalités aussi.
C'est aussi important de le faire ici aussi parce que ça se passe aussi ici. Donc c'est important de savoir que nous aussi, on veut changer, qu'on doit changer, que c'est le temps de changer en fait.
Ja, das sind drei Stimmen von drei Protestierenden, von drei Betroffenen wahrscheinlich auch, die eben das Unrecht gegen George Floyd in den USA erwähnen und eben auch sagen, ja, das gibt es eben auch hier in Brüssel, in der Hauptstadt von Europa. Belgien ist eine multikulturelle Gesellschaft und sie geben auch jetzt höchste Zeit, dass die vielfarbige Gesellschaft zusammenleben kann, ohne Diskriminierung und ohne Rassismus.
Können Sie uns noch schildern, in welchem Zusammenhang, wann, dass Sie das aufgenommen haben?
Das war Mitte Juni, eigentlich mitten noch in der Ausgangssperre, die auch natürlich in Belgien und in Brüssel gegolten hat. Confinement, sagt man das hier. Und trotzdem sind 10'000 Menschen vor einem Justizpalast, unweit auch von dem denkwürdigen Denkmal vom König Leopold II. Gegangen und haben eben demonstriert. Alle waren ein bisschen überrascht, dass das so viele Leute sind, die auf die Strasse gehen. Eben in dem Moment, wo man eigentlich gar nicht dürfen demonstrieren. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen, es geht um etwas, wo mehr ist als eben nur die Solidaritätsbekundung mit George Floyd. George Floyd, da geht es um etwas ganz Grundsätzliches. Wie auch eine Frau gesagt hat, es gibt eben auch in Belgien genau das, was in den USA passiert ist.
Und eben Anna Lemmenmeier, Sie haben eingangs beschrieben, das löst auch in Afrika einen Haufen aus. Die Bilder, die jetzt der Charles Liebherr beschrieben hat, auch die Staaten, die beschmiert werden, die vielen europäischen Städte oder in den USA zum Teil auch runtergerissen. Das löst gemischte Gefühle aus in Afrika. Was stört denn die Menschen?
Also grundsätzlich muss man vielleicht schon sagen, dass grundsätzlich, dass natürlich auch die Black Lives Matter Proteste positiv aufgefasst worden sind. Es hat sehr viele Solidaritätsbekundungen von Politikern gegeben, von Sportlern, berühmten Sängerinnen. Es hat auch Proteste in verschiedenen afrikanischen Ländern gegen Polizeigewalt, Rassismus. Auch Debatten. Soll der Lake Victoria weiterhin Lake Victoria heissen, nach einer englischen Königin, oder einfach nicht Lake Nyanza, wie er früher noch geheissen hat? Was aber für Kritik gesorgt hat, ist eben die gewisse Scheinheiligkeit innerhalb von Afrika, aber auch zum Beispiel von Europa. Eben, also da möchte ich vielleicht nochmal Kenia als Beispiel nehmen. Oder? Die Corona-Massnahmen durchzusetzen, hat in Kenia allein in den ersten 2 Monaten 15 Personen das Leben gekostet durch Polizeigewalt. Aber da tut dann nicht der Präsident von der Kommission von der Afrikanischen Union ein Statement rausgehen und sagt, wir verurteilen das. Oder 54 afrikanische Länder beim UNO-Menschenrechtsrat fordern die Debatten ein über Polizeigewalt, wie das beim George Floyd passiert ist. Und diese Scheinheiligkeit, vor allem von der Seite der Mächtigen in Afrika, die hat bei der Bevölkerung zum Teil grosse Kritik ausgelöst, wenn man dann gesagt hat, ja, oho, Black Lives Matter, aber vielleicht nicht all Black Lives Matter the same. Also so, wenn es um Afrikaner geht, wenn es um unsere eigenen Leute geht, dann ist es dann irgendwie weniger kritisch und das Gleiche auch gegenüber Europa. Oder wenn irgendein europäisches Parlament sagt, Black Lives Matter und Europa aber gleichzeitig Tausende von Afrikanern im Mittelmeer vertrinken lässt, dann kommt das einigen Menschen in Afrika schon sehr schräg rein und sie haben eben das Gefühl, dass offensichtlich nicht alle schwarzen Leben gleich viel zählen.
Charles Liebherr, in diesem Zusammenhang kann man ja sagen, eine Kritik ist an diesen Protesten, dass zwar Statuen niedergerissen werden, das Fundament der rassistischen kolonialen Weltordnung aber eigentlich zu Europa nicht hinterfragt werde. Sie berichtet als EU-Korrespondent aus Brüssel, aber eben auch über Belgien. Dort ist Kolonialismus ein wichtiger, auch ein umstrittener Teil der Geschichte. Was kommt denn da zu Belgien auf, wenn die Menschen protestieren und eben zum Beispiel die Statue von Leopold II. Beschmieren?
Es gibt verschiedene Sachen. Es hängt auch von der Perspektive ab. Es gibt Belgier, weisse Belgier, muss ich sagen, die sicher sich genieren für die Vergangenheit. Die sicher auch feststellen, dass dort noch immer ganz viele Tabus in der Gesellschaft bestehen. Die gehen fast in alle Familien hinein. Nur auf der anderen Seite gibt es eine Einwanderergeneration. Man muss wissen, die Schwarzafrikaner, die in Belgien leben, die sind eigentlich nicht während der Kolonialzeit mehrheitlich hierher gekommen, sondern sehr viel später in den 90er Jahren. Und das ist eine andere Generation, die haben einen anderen Zugang und die erlebt auch für die Diskriminierung, wo man meint, sie sind eigentlich schon lange, sollten sie hinter uns liegen, erleben sie täglich, wirklich in allen Formen.
Also Sie sprechen Rassismus, systematische Diskriminierung an. Wie äußert sich die konkret?
Ja, also es ist jetzt gerade Mitte Juni, ist der Jahresbericht 2009 von der Behörde in Belgien, wo für eigentlich alle Formen von Diskriminierung zuständig ist, rausgekommen. Ich zitiere schon einfach so den Titel von diesem Beitrag, jährlichen Beitrag von diesem Direktor. Und der sagt einfach, es zeigt sich eine Normalisierung von Hasstiraden im Internet und auf der Straße. Und das ist der Titel für das 2019. Und das sollte uns eigentlich zu denken geben. Das ist nicht nur jetzt etwas, was wieder aufkommt in letzter Zeit, sondern das ist etwas, was sehr systematisch ist, was man auch sagt, was sehr strukturell ist, was sehr tief in der Gesellschaft verwurzelt ist, dass man mit dieser Vergangenheit, mit dieser Andersartigkeit in dieser Gesellschaft nicht kaum umgehen kann.
Und zeigt sich das zum Beispiel dann auch darin, dass dunkelhäutige Leute weniger Chancen haben, zum Beispiel in der Bildung, in der Politik?
Absolut. Also 80% der Belgierinnen mit Wurzeln in Kongo, Burundi oder Ruanda, dort ist die Untersuchung gemacht worden, erleben in irgendeiner Form eine Form von Diskriminierung beim Suchen von einer Stelle. Ein Drittel zum Beispiel haben weniger Chancen, eine Stelle zu bekommen nach dem Studium oder Schulabschluss. Es geht einfach sehr viel länger, bis ein Schwarzer in Belgien eine Stelle findet. Im Vergleich zu seiner Altersgruppe. Sie erleben es beim Suche von einer Wohnung, ganz offensichtlich. Und jetzt auch ganz jüngst in dem neuesten Bericht wieder zitiert. Es ist eben auch auffällig, wie häufig in bestimmten Landesteilen in Belgien ein Bus nicht wartet, wenn ein Schwarzer Halt auf Verlangen an der Station oder im Bus einen Halt erwartet. Also das sind ganz viele, ganz kleine, immer wiederkehrende Diskriminierungen, wo letztlich halt eben das Klima schafft, wo man kann sagen, das ist sicher nicht eine Gesellschaft, wo farbig und gemeinsam zusammenlebt.
Wie ist denn das, Anna Lehmann-Meyer, zu Afrika? Sie haben es gesagt, auch dort gilt nicht jedes Leben gleich viel. Es gibt ja auch zu Afrika Rassismus. Welche Erfahrungen machen Sie da?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man das schon sagen, dass der schwarz-weisse Rassismus in dieser Form für die meisten Afrikanerinnen und Afrikaner zurzeit nicht so zutrifft. Also das ist nicht wie in den USA, wo die täglichen Rassismuserlebnisse gegen Weisse, wo man sich auch durchsetzen muss. Ich meine, die meisten Menschen in Afrika sind schwarz. Die Macht ist in der Hand von schwarzen Menschen, es ist eine schwarze Gesellschaft. Gibt es natürlich Ausnahmen, Südafrika zum Beispiel. Aber darum ist eigentlich auch die Identifikation mit dem Schwarzen, das ist wie nicht so fest das Thema. Aber man merkt das zum Beispiel, also letztens hat mir eine Journalistenkollegin, eine Kenianerin gesagt, weißt ganz ehrlich, ich habe einfach gelernt von Kind auf, traue einer Weisen oder einem Weisen nie über den Weg. Und das ist ganz tief in mir inne. Und da merkt man halt auch, dass die historische, rassistische Erfahrung als Gesellschaft natürlich trotzdem auch in einer schwarzen Gesellschaft heute noch sehr präsent ist.
Eben, die Black Lives Matter-Debatte, die zeigt ja auch, wie schwer sich unsere Gesellschaft tut, alte Muster zu durchbrechen, Bilder zu revidieren. Hat das auch mit unserem Blick auf Afrika zu tun? Die Klischees zum Beispiel oder in den Medien Berichterstattung?
Also ich glaube, jetzt gerade im Zusammenhang mit den Black Lives Matter, mit dieser Debatte kann man sagen, schwarze Menschen sind schon so lange Teil auch von der amerikanischen Geschichte und das offizielle Ende von ihrer Unterdrückung, also von der Segregation, ist historisch schon so eine kurze Zeit, oder? Also es ist erst gerade fertig. Also ich glaube, da lange das Bild von den schwarzen Menschen, wie sie in den US-Medien gezeichnet wird. Aber es ist sicher so, dass ein gewisses Bild von Afrika, das auch immer wieder transportiert wird, sicher nicht hilfreich ist, um ein Bild von schwarzen Menschen besser darzustellen.
Würden Sie das auch so sagen, Charles Liebherr, dass zum Beispiel der Umgang, der Blick auf Afrika, das Belgien, so ist, dass es schwierig wird, die Muster zu brechen?
Ja, also man kann ja das Gleiche sagen, wie jetzt Anna gesagt hat, aus Sicht von einem Schwarzen. Die Mehrheit in Europa sind weiss und entsprechend ist eigentlich, zeigen sich die gleichen Muster. Ich denke, die Schwierigkeit ist einfach da, dass es natürlich noch eine Geschichte gibt, wo man als Weisse mitverantwortlich ist, auch wenn man ja, also wie ich, zu einer Generation gehört, die nicht direkt Wurzeln quasi im Kolonialismus hat, aber man ist eigentlich in dieser Schuld, in dieser fast ewigen Schuld drin. Und das macht die Sache natürlich noch viel komplexer aus Sicht jetzt von einem weißen Europäer.
Sie beide sind Journalistin, Journalist. Sie haben es in der Hand, Berichterstattung so zu gestalten, dass sie ausgewogen ist. Vielleicht gerade sehr Sie, Charles Liebherr, wie probieren Sie, dem allem gerecht zu werden?
Also man muss einfach genau mit sich selber sein. Ganz in vielen kleinen Sachen, wo erkennt man bei sich Gedanken, die könnten diskriminierend sein. Und ich denke, das ist wie eine Selbstverpflichtung. Und wenn das jeder machen würde, dann würde ich sagen, dann würde es schon einiges besser gehen. Und vor allem eben das Individuelle auch, dann sagen, ja, wie gehe ich mit dem um, wie probiere ich, das zu reagieren. Ich denke, es gibt einen kollektiven Auftrag, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung zu kämpfen. Aber es gibt eben auch etwas ganz Individuelles in dieser Geschichte, wo ich finde, sollte eigentlich fast noch wichtiger als das kollektive gemeinsame Zusammenstehen.
Sie, Anna Lehmann-Meyer, berichtet aus Afrika, leben in Nairobi. Was machen Sie oder was versuchen Sie zu machen, dass wir da, wenn wir Ihnen zuhören, Ihre Berichte hören, ein Bild überkommen von Afrika, wo Sie das Gefühl haben, ja, das ist, das entspricht dem Land, das sind einfach nicht nur die Klischees, die man häufig lesen oder hören.
Ich glaube, ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie der Charles, oder? Also, es geht immer um Beschreibungen und man muss sich einfach immer die Frage stellen, will ich selber so dargestellt werden? Will ich selber so dargestellt werden als Mensch, als Frau, mit diesen Adjektiven beschrieben werden? Will ich, dass meine Kinder so dargestellt werden? Also, da geht es dann in der Afrika-Berichterstattung natürlich zum Beispiel um eine Dorfszene und wenn ich dann sage, muss ich dann sagen, die Hälfte der Kinder sind Blut und sie haben Fliegen im Gesicht oder kann ich einfach sagen, es sind Kinder, oder? Weil eigentlich hat es ja keinen Einfluss auf das Thema, weil ich tue sicher nicht über Fliegen berichten, oder? Also darum, ich glaube, es sind viele solche Sachen, wo man sich einfach muss bewusst sein und ich denke, als Afrika-Korrespondentin ist man sich dessen auch vielleicht mehr bewusst, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Europa wäre. Oder ich weiss, ich bin immer eine, die von außen anschaut. Ich weiss, dass ich eine westliche Erziehung genossen habe, dass ich im Westen aufgewachsen bin. Auch wenn ich früher in der Welt unterwegs bin, auch schon lange in Afrika unterwegs bin, bin ich trotzdem von außen. Und von dem her habe ich das Gefühl, ist es gerade unter Afrika-Korrespondentinnen und Korrespondenten, ist man sich dessen zumindest bewusst, dass man den Blick immer hat und dass man das sollte versuchen. Es hat sich auch fest geändert, finde ich, Art und Weise der Korrespondenten. Es hat nicht mehr nur alte, weisse Männer, sondern es hat viel mehr Frauen. Es hat viel mehr auch afrikanische, internationale Korrespondenten, also Afrikaner, Afrikanerinnen, die für internationale Medien berichten. Das ist natürlich vor allem im englisch-französischsprachigen Raum auch möglich. Aber durch das habe ich das Gefühl, ist das Thema sicher bewusst und es versuchen da alle einfach ihr Bestes zu machen.
Die Black Lives Matter-Diskussionen, die Proteste, die zeigen einmal mehr auf, wie sich Menschen, dunkelhäutige Menschen zu Europa behandelt fühlen, dass der Rassismus immer noch nicht nur latent, sondern auch offensichtlich rum ist. Ich möchte von Ihnen noch wissen, Sie leben als Weisse in Nairobi. Wie begegnen Ihnen die Menschen dort?
Ja gut, man muss vielleicht sagen, Nairobi ist eine riesige Stadt, oder 6 Millionen Einwohner, das ist ein UNO-Standort, also durch das hat man viele Afrikaner aus anderen Ländern, man hat viele Inder, Chinesen, Leute aus überall aus dem Westen, also durch das falle ich als Weiße nicht weiter auf, aber etwas, was mir wirklich immer wieder sehr fest oder täglich eigentlich vor Augen geführt wird, ist, dass ich selbst in einer Gesellschaft, die mehrheitlich schwarz ist, fast ausschließlich schwarz, dass ich trotzdem gewisse Privilegien habe aufgrund von meiner Hautfarbe. Also da kann man vielleicht ein Beispiel sagen, oder? Also wenn ich am Abend eine Kenianerin, eine schwarze Kenianerin, gehe besuchen und mit dem Auto vorfahre, dann tut der Wächter mir einfach das Tor auf. Hingegen, wenn sie zu mir kommt am Abend, dann wird sie nie reingelassen, ohne dass ich Wächters okay, ein ausdrückliches Okay dafür gegeben haben. Oder? Also das heisst, dass ich selbst in einer mehrheitlich schwarzen Gesellschaft offensichtlich als grundsätzlich weniger gefährlich angesehen wird als meine schwarzen Mitmenschen. Und dass also sogar in einer schwarzen Gesellschaft ich Privilegien habe, obwohl ich ja eigentlich eine Ausländerin bin, eine, die von außen kommt, aufgrund von meiner Hautfarbe. Und ich denke, das zeigt, wie global der strukturelle Rassismus ist oder eben wie auch das sogenannte Colonial Mind, wie man das in Afrika nennt, oder also die Nach- Wehen vom Kolonialismus, wo zum Teil bis ganz tief in den Strukturen und auch in den Leuten drin sind, die immer noch da sind.
Das ist Stichwort für meine nächste Frage an Sie, Charles Liebherr. Seit dem Ende der Kolonialzeit sind ja schon Jahrzehnte, fast 60 Jahre vergangen. In einem Strategiepapier Afrika-Europa vom Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist gross herausgestrichen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man jetzt feststellt, wie viel Rassismus die Schwarzen nach wie vor erleben müssen, dann klingt das fast ein bisschen wie ein Hohn. Warum? Ist vielleicht jetzt ein bisschen eine grosse Frage. Ist Rassismus immer noch so tief verwurzelt?
Das kann ich nicht sagen, wirklich nicht. Das ist wie, also ich muss es anders sagen, wenn es wirklich so einen strukturellen Rassismus gibt, dann zeigt sich ja der nicht offensichtlich. Offensichtlich ist ja niemand heutzutage so, dass er sagt, die Schwarzen müssen aus Europa raus. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Sondern es ist sehr viel subtiler, sehr viel versteckter, sehr viel tabuisierter. Und darum meine ich letztlich auch viel gefährlicher. Und das ist ein das Problem, dass man eigentlich wie zu wenig das transparent macht, sich auch zu wenig verpflichtet fühlt von den Politikern. Also es sind vor allem dort in diesem Fall Politiker gefragt, dass die Transparenz zu schaffen, dass es da ein gravierendes Problem gibt. Und man dann auch sagt, okay, aber das Problem haben wir stehen zu dem, und wir arbeiten daran. Und irgendwie, für mich, aus meiner Berichterstattung heraus, erlebe ich das eigentlich eher, dass das ein bisschen tabuisiert wird, dass man sagt, ja, einzelne Gruppen, das ist ein bisschen das Problem, aber dass man eigentlich anerkennt, grundsätzlich, dass man ein ganz tiefes Problem in Europa nach wie vor hat und dass man das muss schaffen, das Bekenntnis, das fehlt einfach.
Der EU-Korrespondent Charles Liebherr und die Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier im Gespräch mit der Brigitte Kramer vom Rendezvous in der Sommerserie «Im Dialog mit der Welt». Im nächsten Gespräch über Afrika und Europa schauen wir das Thema Migration genauer an.
Façon de te moquer parfois de moi. Mon troisième amour, mon quatrième amour, c'est toi. Parce que j'admire le rythme souple du bruit de tes pas. Au milieu de la nuit de juillet, il faut le dire, je dis. Car maintenant plus rien n'est comme avant. C'est jeudi et jeudi je t'aime. Mon cinquième amour et mon sixième amour, c'est toi. Tu me fais rire et même le pire m'attire, j'ignore car j'adore. Mon septième amour, c'est toi, toujours toi. Des îles irréelles, le son sonore de ta voix. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je dis.
je dis je t'aime. Mon huitième, mon neuvième amour, c'est toi, c'est toi. Quand tu me prends tendrement dans tes bras, un jour sans te voir me pèse comme trois mois. Mon dixième amour, c'est toi, encore toi. Car maintenant plus rien n'est comme avant. Ni les lieux, ni les pensées, ni les choses, ni les gens. Ni les lieux, ni les pensées, ni même les mots, plus rien n'est comme avant. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Au milieu d'une nuit de juillet, il faut le dire, je délire. Car maintenant plus rien n'est comme avant. C'est jeudi et jeudi, je t'aime.
Jeudi Amour, Michael von der Heide auf SRF 1. Statt dem Forum, der Arena vom Radio, wo Fachleute und Hörer und Hörerinnen über aktuelle Themen diskutieren am Donnerstagabend, gibt es den Sommer durch da immer wieder Gespräche mit Radiokorrespondenten und Korrespondentinnen unter dem Titel «Dialog mit der Welt». Heute im Fokus Afrika und Europa. Hunderttausende von Menschen sind in den vergangenen Jahren von Afrika auf Europa aufgebrochen und geflüchtet auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Auf dem Weg dahin riskieren viel ihr Leben. Ist denn Europa immer noch die Traumdestination? Das hat Brigitte Kramer vom EU-Korrespondent Charles Liebherr, aber auch vom Afrika-Korrespondent Samuel Buri wollen wissen. Und der sagt:
Also wenn man die Statistik anschaut, dann stimmt das grundsätzlich. Über die Hälfte der Afrikaner, die den Kontinent verlassen, die ziehen jetzt auf Europa. Das sind definitiv mehr, als auf Asien oder auf Amerika gehen. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass das Hauptziel der Migranten, der afrikanischen Migranten, Afrika selber ist. Das heisst, in anderen afrikanischen Ländern hat es etwa doppelt so viele afrikanische Migranten wie auf dem europäischen Kontinent. Das sind 21 Millionen in Afrika. Und das zeigt ganz klar, die meisten Migranten die bleiben auf dem Kontinent oder sogar im eigenen Land.
Wir alle kennen die Bilder aus überfüllten Flüchtlingslagern von Menschen, die auf dem Mittelmeer vertrunken sind. Auf ihrer Reise auf Europa erleben die Menschen häufig grosses Leid, strandet irgendwo, zum Beispiel in Libyen, werden ausgebeutet, vergewaltigt, im schlimmsten Fall eben sterben sie auf der Reise. Das wissen ja die Leute zum Teil auch in Afrika. Warum brechen sie trotzdem auf?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, meistens ist einfach die Idee von einem besseren Leben rum. Also, als ich in Westafrika gelebt habe vor einer Zeit, bin ich auf der Strasse immer wieder von Leuten auch angehauen worden, gefragt worden, hey, wie komme ich denn in die Schweiz? Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich überhaupt nicht. Ausser natürlich, es wäre dann illegal und dann muss ich Schwarzarbeit machen und so. Und dann kommt Nachfrage oder Rückfrage. Ja, also was heisst das? Wie viel würde ich denn verdienen? Ja, ich weiss auch nicht, irgendwie vielleicht 2'000 Franken. Was? 2'000 Franken im Jahr? Das ist dann wiederum die Frage gewesen. Und dann findest du so, nein, im Monat 2'000 Franken. Und im afrikanischen Kontext, da ist man halt mit 2'000 Franken im Monat, ist man Mittelschicht. Das ist extrem viel Geld. Und das hat auch eine Umfrage von der UNO bei irregulären Migranten hat gezeigt. Die kommen in erster Linie wegen dem höheren Einkommen. Und die meisten würden es trotzdem wieder machen, trotz der gefährlichen Reise. Europa ist eigentlich einfach auch sehr attraktiv.
Sie, Charles Liebherr, sind EU-Korrespondent, leben jetzt in Brüssel. Vorher sind Sie als Frankreich-Korrespondent schon ein paar Jahre in Paris gewesen. Beides Städte, wo es einen Haufen Leute aus Afrika hat. Sie kommen also auch regelmässig in Kontakt mit Migranten aus Afrika. Was erzählen die Ihnen? Würden Sie wiederkommen?
Also natürlich kann ich das nur bestätigen, was jetzt Samuel Buri gesagt hat. Aber es gibt eben auch eine andere Sicht. Also einerseits mal, wer kommt da, so jetzt rein statistisch angeschaut, zum Beispiel jetzt in Belgien, Brüssel, das sind 60% von denen, die einwandern, die haben höheren Schulabschluss. Also das sind nicht die klassischen Bilder, die wir haben, sondern die sind eigentlich gut ausgebildete junge Leute. Und die kommen hier an, natürlich, weil sie eben, wie gesagt, sich ein besseres Leben, mehr Perspektiven erhoffen. Und interessant ist auch, eine ganz jüngste Untersuchung unter den Migranten hier in Brüssel hat gezeigt, in der ersten Generation immer noch eine Mehrheit träumt, irgendwann wieder mal zurückzugehen. Und in der zweiten und in der dritten Generation, was noch viel eindrücklicher ist, zeigt immer noch eine Mehrheit, also mehr als 50%, dass sie eigentlich weiter wollen ziehen, meistens auf Kanada, weil sie dort mehr Perspektiven sehen für ihren Beruf, aber auch für ihr sonstiges Leben. Und das heisst ja auch etwas, dass die offensichtlich enttäuscht werden, in irgendeiner Form, wenn sie hier von Europa kommen. Und ich denke, das sieht man überall, das höre ich auch immer wieder überall, dass eigentlich die Erwartungshaltung vielleicht auch überholt ist, aber gross ist, aber sie eigentlich nicht erfüllt kann werden hier in Europa.
Also zum Beispiel, weil sie nicht können an einen Beruf nachgehen können, den sie sich erhofft haben?
Weil sie systematisch diskriminiert werden. Junge Menschen zwischen 25 und 30, wenn die am Anfang meistens temporär angestellt werden, dann haben die dreimal länger, auch das ist eine Statistik, dreimal länger brauchen die, bis sie definitiv einen Arbeitsvertrag bekommen. Das sind nicht Leute, die hier neu auf Brüssel gekommen sind oder auf Belgien, sondern das sind Leute, die hier in die Schule gegangen sind und hier aufgewachsen sind. Das heisst, es gibt eine systematische Diskriminierung von afrikanischen Einwanderern.
An Einwanderern aus Afrika hängen ja häufig noch ganz viele, also Familien, die zurückgeblieben sind. Die Migranten schicken häufig Geld heim. Auf ihnen lasten also grosse Erwartungen. Haben Sie ihnen dazu etwas erzählt, dass sie zum Teil gar keine Wahl haben, dass sie hier da einen Job suchen
müssen? Ja, ich habe mal länger über das Thema mit der schwarzen Frau in Paris, als ich in Paris war, geredet. Und sie haben mir einfach gesagt, dass sie eigentlich, wenn es nach ihr ging, die eigentlich gerne und regelmäßig zurück, sie kommt aus dem Kongo, würde in den Kongo zurückreisen, alle 2-3 Jahre. Und das kann sie nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Dann sagt sie, ja, das Problem ist eigentlich nicht, ich habe genug Geld, um mir einen Flug zu leisten, aber ich habe zu wenig Geld, um alle 2-3 Jahre, wenn ich zurückgehe, so viel Geld auszugeben für Geschenke, die ich mitnehmen muss. Weil das ist die grosse Erwartung von meiner Familie, von der Grossfamilie, wenn ich zurückkomme, dass ich sehr viel mit zurückbringt von Europa, von dem reichen Europa zurück auf Afrika bringt. Und das löst bei ihr sehr viel Stress aus. Das wird ihnen wirklich jeden Monat ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, um Sachen zu kaufen, weil man dann eben in 5 Jahren zurückgeht und quasi so die reiche Tante muss spielen. Da spürt man sehr viel Spannung auch, ganz persönliche Spannungen von diesen Leuten.
Das mit der reichen Tante, das finde ich sehr spannend. Das deckt sich mit meinen Eindrücken vom afrikanischen Kontinent. Das sind Leute, die zurückkommen, dann gute Turnschuhe haben, vielleicht noch ein iPad im Dorf auftauchen. Und die sind dann jemand. Und die erzählen natürlich dann nicht, wie anstrengend irgendwie ein Tomaten ablesen in Italien ist oder dass sie ihren Körper verkauft haben. Also von dem her, ja, das deckt sich eigentlich mit was jetzt der Charles Liebherr erzählt hat.
Es sind ja häufig junge Leute aus Afrika, die eine gute Ausbildung haben, die aus der Mittelschicht kommen, die von Europa auswandern. Was machen denn, Samuel Buri, die afrikanischen Regierungen, um diese Leute im eigenen Land zu halten, ihnen Zukunft zu bieten? Oder anders gefragt, wollen sie das überhaupt?
Nein, mindestens habe ich nicht so den Eindruck, wenn unzufriedene Junge weggehen, dann sind eigentlich 2 Probleme auf einen Schlag gelöst. Erstens ist die Gefahr von Protest kleiner und zweitens bedeutet es, dass nachher der Geld ins Land fließt. Und das Geld, das macht eben recht viel aus, die Heimatüberweisungen. Im Südsudan zum Beispiel ist das ein Drittel vom Bruttoinlandprodukt. Und wie relativ egal die Jungen in den Regierungen sind, das zeigt ein Beispiel aus Kenia. Da gibt es einen National Youth Service, eine Art Zivildienst mit der Idee, den Jungen eine Perspektive zu bieten. Sie machen etwas fürs Land und dann kommen jetzt auch eine Ausbildung über nachher. Und dort sind x Millionen Franken abgezweigt worden in den letzten Jahren. Also es ist wirklich eine Korruptionsmaschine. Genau dort, wo man eigentlich Chancen kreieren für die Jungen. Und bis heute ist niemand für das verurteilt worden. Da bestätigt sich eigentlich einfach der Eindruck, dass den afrikanischen Regierungen ihre Bevölkerung relativ egal ist.
Auch die Haltung von Europa ist klar. In den letzten Jahren hat man gesehen, man will eigentlich die Migrantinnen und Migranten nicht aus Afrika. Man möchte möglichst verhindern, dass sie auf Europa kommen. Auch mit der Verteilung auf verschiedene Länder hat es nicht geklappt. Und auf der anderen Seite, Charles Lieber, wird ja die Bevölkerung in Europa älter und älter. Man wäre ja eigentlich auf junge Arbeitskräfte angewiesen. Warum sperrt sich Europa so?
Das ist eigentlich das ganz grosse Paradox. Die OECD, die Wirtschaftsorganisation, wo ja auch alle europäischen Länder dazu gehören, die tut eigentlich schon lange darauf hinweisen, dass es eigentlich jetzt versteht doch die Migration einmal endlich mehr als Chance, als Möglichkeit, auch als wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit für Europa und nicht nur als quasi als Asylbehörde, wo muss entscheiden, wer da hinkommt und nicht. Aber die Realität ist eine ganz andere. Es geht darum, dass jedes Land für sich möchte definieren, wie viele Leute sie reinlassen. Die üblichen Verdächtigen kennen wir ja, Ungarn oder auch Polen, die sind jetzt sehr auf der Bremse. Darum gibt es eigentlich, kann man sagen, heute keine europäische Migrationspolitik. Es bräuchte die effektiv. Man ist dran, jetzt wieder probiert man jetzt wieder mit der neuen Kommission einen Anlauf zu nehmen, dort so eine Art eben eine moderne Migrationspolitik zu entwickeln, wo es eben nicht nur darum geht, ein gemeinsames Asylverfahren zu haben, sondern eben auch, wo man eine aktive Einwanderungspolitik hat. Da reden wir auch von Punktsystemen, wenn man das in Kanada kennt oder so. Aber bis man dort ist, das geht noch viele Jahre, vermute ich einmal.
Also auch nichts Konkreteres zu einer zukunftsträchtigen Strategie?
Nein, weil dort ist einfach so, dass halt natürlich Mitgliedstaaten dort, Einzelmitgliedstaaten einfach sperren, überhaupt nicht vorwärts wissen. Es gibt einige Länder, die machen vorwärts und wären eigentlich bereit, zumindest für ihr Land mehr zu machen. Aber wenn es darum geht, das in Europa zu koordinieren, dann sind wirklich Positionen extrem weit auseinander.
Aus afrikanischer Sicht, Samuel Buri, was wäre eine Alternative zu dieser europäischen Verhinderungsstrategie?
Ich glaube, schon eine der Möglichkeiten ist das, was Charles Lieber jetzt gerade erwähnt hat, die aktive Einwanderungspolitik. Also Europäer, Schweizer können an einer anderen Uni ein Austauschjahr machen oder als Au-pair arbeiten. Und so müsste es auch irgendeine Möglichkeit geben für junge, bildete, willige Afrikaner, dass die könnte zum Beispiel ein Jahr in Europa sich weiterbilden oder dass sie könnte Geld verdienen dort. Und das Zweite, denke ich, ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die müsste ausgeglichener werden. Es darf nicht subventioniert die Landwirtschaftsprodukte in Afrika landen, wie zum Beispiel die Tomatenmarke, und nachher konkurrenziert das Tomatenbauern in Ghana. Es dürfte nicht Steuerschlupflöcher geben, sodass zum Beispiel eine ghanaische Brauerei am Schluss in der Schweiz mehr Steuern zahlt als das Ghana selber über irgendwelche internen Verrechnungstricks. Und ja, also am Schluss ist klar, Europa müsste nicht mehr Zäune bauen und mehr Abwehrhaltung haben, sondern mehr mit Afrika zusammenarbeiten. Und das sage ich zwar, aber eben, was daraus wird, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen.
Ja, und ich denke, es geht eigentlich darum, vor allem einfach die Jobs zu arbeiten in Afrika und nicht nur einfach ganz allgemein von wirtschaftlicher Entwicklung zu reden, sondern am Schluss muss die europäische Politik in Afrika messbar sein, in dem, dass junge Leute, nicht nur junge, aber vor allem auch junge Menschen, einfach einen Job finden, wo sie sich drin auch wiederfinden und wo sie begeistert können, drin arbeiten.
Der SRF-EU-Korrespondent Brüssel, der Charles Liebherr, und der Samuel Buri, SRF-Korrespondent für Afrika, im Gespräch mit der Brigitte Kramer vom Rendezvous. Und im letzten Gespräch für heute, im dritten, reden die drei jetzt gerade noch über das Thema Digitalisierung. Digitalisierung stellt nämlich nicht nur in Afrika, sondern auch die EU vor grosse Herausforderungen. Das hören wir am 20 von 9 auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo von 20.36 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Limmataler Kreuz und Dietikon. Stau wegen Bauarbeiten und daher auch Rückstau auf dem Westring ab Urdorf Nord. Haben Sie Sorge unterwegs? wenn Gitarren und Saxophon zusammen singen. Dave Stewart und Candy Dolfer auf SRF 1 Lily was hier. Der Afrika-Korrespondent Samuel Buri und der Charles Liebherr, der für Radio SRF aus Brüssel über die EU berichtet, im Gespräch heute Abend hier auf SRF 1 in der Sommerserie vom Rendezvous im Dialog mit der Welt. Im dritten und letzten Teil heute geht es jetzt um Digitalisierung. Bei der Brigitte Kramer vom Rendezvous hat Samuel Buri darüber geredet, wie problemlos, dass vor allem die jungen Menschen in Afrika umgehen mit der Digitalisierung und wie fest dass das ein Vorteil ist.
Also zuerst, das stimmt, ja, die junge Bevölkerung, die kommt gut mit dem klar. Es gibt in Kenia viele Leute, die irgendetwas Kleines verkaufen und dann das auf WhatsApp zum Beispiel anpreisen, in den sozialen Medien, auf Instagram und so weiter. Die Frage ist ein bisschen nach dem Potenzial der ganzen Digitalisierung im Endeffekt. Ja, die bietet Chancen, die bietet Möglichkeiten, eben man kann sich international vernetzen, aber einfach die Industrie zu überspringen, das finde ich persönlich ein bisschen riskant, weil am Schluss lebt die Wirtschaft von Wertschöpfung, von Wertschöpfungsketten und Afrika exportiert einfach immer noch in erster Linie Rohstoff und das ist ein Problem und das Problem löst Digitalisierung allein nicht.
Kann man aber trotzdem sagen, dass Digitalisierung die afrikanische Wirtschaft vorwärts bringt?
Ja, natürlich hilft Digitalisierung. Also zum Beispiel ein Pesa bleiben bei dem Geld auf dem Handy. Das hat nachher eine Reihe von Innovationen nach sich gezogen. Zum Beispiel können die Bauern ihre Ernte gegen Unwetter versichern über das Telefon. Oder vielleicht ein bisschen weniger gut, man kann Fußballwetten abschließen über das Telefon. Oder ein gutes Beispiel ist das Leasing von Solarenergie. Da gibt es ganz viele Unternehmen unterdessen in Kenia. Da kann man ein Päckchen leasen mit einer Solarzelle, einem Akku, mit vier Lampen, einem Radio und einem Handy-Ladekabel. Und da zahlt man dann zum Beispiel 50 Rappen pro Tag. Und das zahlt man wieder via Mobile Money, also via Telefon. Und der Akku von dem Solarbündel quasi, der ist mit dem Handynetz auch verbunden. Und wenn jemand nicht zahlt, die 50 Rappen pro Tag, dann schaltet sich der Akku automatisch aus. Und wenn man ein Jahr lang schön gezahlt hat, dann gehört die Solaranlage dann am Schluss mehr. Und das Ganze ist nur möglich geworden dank dem Handyportemonnaie.
Also kann man auch sagen, eigentlich vieles entsteht so aus Alltagssituationen heraus, dass man sich den Alltag erleichtern will.
Ja, natürlich, dass man irgendwie Marktlücken findet, eben wie zum Beispiel das Bankenwesen, das einfach nicht alle Leute abdeckt oder Taxi-Apps, die es an anderen Orten in der Welt auch gibt. Aber in Kenia kann man dann zum Beispiel auch ein Dörf-Taxi bestellen oder sogar ein Tuk-Tuk-Taxi mit dieser App. Also da werden einfach Modelle, da gibt es neue Modelle oder es werden Modelle, die es schon gibt in anderen Ländern, werden einfach auf die afrikanischen Gegebenheiten angepasst.
Bei uns sind ja mit der Digitalisierung auch ein Haufen Ängste verbunden. Man könnte zum Beispiel die Stelle verlieren. Wie ist das in Afrika? Sieht man die Digitalisierung vor allem als Segen oder eben doch auch ein bisschen als Fluch?
Also ich glaube, die Digitalisierung in Afrika, die schafft mehr Jobs, als sie kaputt macht. Es gibt gar nicht so viele Jobs. Bis zu einem Drittel der Jungen sind arbeitslos in Kenia. Und wenn man keinen Job hat, dann hat man auch nicht Angst, den Job zu verlieren, logischerweise. Und eben, es gibt neue Möglichkeiten, Dienstleistungen anzubieten, auch sich mit der Welt zu vernetzen. Zum Beispiel gibt es Kenianer, die akademische Arbeiten schreiben für Studierende in den USA oder in Großbritannien. Da kann man bis zu 1'000 Franken im Monat damit verdienen. Also das ist gutes Geld. Der Nachteil aber, also jetzt mal davon abgesehen, dass das vielleicht nicht ganz koscher ist für die Studierenden eben in den USA, der Nachteil für die in Kenia, die diese Arbeiten schreiben, ist, dass es nicht wirklich eine Karrieremöglichkeit ist. Also das führt eigentlich nie hin. Man schreibt dann einfach immer so akademische Arbeiten und die Karriere machen dann eigentlich die Studenten im Ausland.
Viel Innovationsgeist also bei jungen Afrikanerinnen und Afrikanern, Charles Liebherr. Da könnte ja auch Europa, die EU, einhängen. Gibt es da einen breiteren Wissenstransfer auf Europa? Wenn man jetzt weiss, es hat einen Haufen, eben wie Samuel Buri gesagt hat, auch Studentinnen und Studenten, die da grosses Wissen haben.
Also Europa, die EU ist jetzt im Moment gerade dran, eben eine neue Afrika-Strategie zu definieren. Partnerschaftliche, sagt sie, mit den afrikanischen Partnern gemeinsam. Und das sind eigentlich so zwei tragende Pfeiler. Das eine ist quasi so die ganze Umwelttechnologie, Klimaschutz. Und das andere ist ein ganz grosses Stichwort, ist die ganze Digitalisierung. Helfen eben auch Afrika helfen, dass es digitale Binnenmarkt in Afrika geben kann. Da will die EU, und da kann sie sicher auch sehr viel auch Wissen weitergeben nach Afrika, wie man das macht. Da sind ja ganz viele auch rechtliche Fragen miteinander verbunden, wie man das ja in Gesetz packt, damit es am Schluss auch wirklich funktioniert. Und das andere ist natürlich, die ganze Digitalisierung ist auch direkt gekoppelt an die Entwicklung von der Energieversorgung, wenn die dezentral muss sein, wenn es neue Energiequellen sind, wie Solarzellen oder so, dann spielt das Internet in dem Fall immer auch eine ganz entscheidende Rolle, weil das muss ausgleichend wirken für quasi die verschiedenen Energiequellen, das Netz zu steuern, also intelligente Stromnetz braucht auch Afrika, und auch dort möchte eigentlich quasi die EU einen Schwerpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit eigentlich in der wirtschaftlichen Entwicklung von Afrika setzen, um dort quasi ja, helfen, auch letztlich wirtschaftliche Entwicklung in einer neuen digitalen Gesellschaft für Afrika zu erschliessen.
Und wo gibt es denn jetzt schon heute Projekte für eine Zusammenarbeit?
Also es gibt natürlich sehr viele europäische Grossfirmen, auch Industriebetriebe, die in Afrika Niederlassungen haben. Ich nehme jetzt Beispiel jetzt im Bereich von Telekom, da haben wir viel darüber geredet, und Digitalisierung liegt das ja auf der Hand. Orange, der französische ehemalige staatliche Telekom-Konzern, Orange sagt, 2020 soll Orange in Afrika mehr Umsatz machen als in Europa. Also in 19 Ländern ist Orange präsent. Das sind 45% der Kunden von Orange sind in Afrika. Das sind 5 Milliarden Umsatz. Also das sind schon recht stattliche Zahlen. Und eben unter anderem ist auch Orange in dem Fall mit Orange Money, also eine ähnliche Form wie M-Pesa, dort auch mit Bankdienstleistungen präsent und verdient so Geld. Nokia kennen wir auch wieder, Ericsson, also die ganze Telekom-Infrastrukturanbieter sind auch sehr präsent in Afrika. Also natürlich schon heute, aber vor allem auch in Zukunft, sollen europäische Industriefirmen eine viel stärkere Rolle noch in Afrika spielen, eben in dem grossen übergeordneten Ziel von der Digitalisierung auch in Afrika.
Genau, Sie haben es gesagt, das ist einer von 5 Pfeilern in dieser Afrika-Strategie von der EU-Kommission. Was genau ist dann das Ziel?
Am Schluss ist natürlich wirklich der Hintergedanke, eine solide, wachsende Wirtschaft in Afrika soll auch dafür sorgen, dass junge Menschen dort Perspektiven entwickeln können, eine berufliche Perspektive, also der Migrations- und der Wanderungsdruck abnimmt in Europa. Ich glaube, da müssen wir kein Geheimnis drum machen. Im Kern geht es in der Strategie auch ein bisschen um das.
Wenn jetzt europäische Firmen in Afrika investieren, dann besteht natürlich immer Gefahr, dass das Geld nicht in Afrika bleibt, sondern auf Europa abfließt, Samuel Buri.
Ja klar, also beim Beispiel Orange, wenn sich Leute zu Afrika Geld überweisen, gegenseitig übers Handy, dann landet die Gebühren am Schluss zu Europa. Oder das Beispiel Uber, wenn ich mit Uber fahre zu Nairobi, dann geht das Geld von meiner Schweizer Kreditkarte direkt auf Amsterdam. Uber behaltet etwa ein Viertel von dem ganzen Betrag. Und jetzt hat die kenianische Steuerbehörde wissen und Uber gefragt, welche Fahrer machen denn genau wie viel Geld, dass wir die auch entsprechend besteuern können. Und Uber hat dann gefunden, das können wir nicht sagen, wegen dem europäischen Datenschutzgesetz dürfen wir das nicht. Also häufig ist es dann halt auch so, dass der afrikanische Staat gar keine Kontrolle hat darüber, wie viel Geld als die Firmen intern verrechnet oder wie viel Geld als aus dem Land abfließt. Und der Internationale Währungsfonds, das ist massiv viel Geld. Der Internationale Währungsfonds, der schätzt, dass durch so Geldtricksereien, interne Verrechnungen, Steuerschlupflöcher und so weiter, dass da mehr Geld aus dem Kontinent Afrika rausfließt, als die ganze Entwicklungszusammenarbeit nach Afrika bringt.
Und tun die Regierung zu Afrika etwas, damit das nicht passiert? Sie haben jetzt gesagt, die haben zum Teil nicht mal den Überblick, um wie viel Geld es da geht.
Ich glaube, die afrikanischen Regierungen können da gar nicht so viel machen, beziehungsweise manchmal sitzen sie dann vor allem auch im gleichen Boot mit diesen Firmen, gewisse Regierungsbeamten, die korrupt sind zum Beispiel. Das Wichtigste wäre, dass man die Steuerschlupflöcher dann wirklich auch irgendwie stopfen würde. Aber ich glaube, das müssen wir als erstes in Europa machen, weil dort eben die Übersicht über die Firmen besser ist und weil das häufig europäische oder internationale Firmen sind. Und was auch gut wäre in Afrika, ist, dass es mehr lokales Kapital gäbe, also dass mehr Geld von Afrikanern lokal investiert wird. Für das braucht es bessere Rahmenbedingungen, die die Regierungen könnte schaffen. Also zum Beispiel tiefere Zinsen, dass man einfacher zu Geld kommt bei einer Bank und einfach so schauen, dass am Schluss mehr Geld eigentlich zu Afrika bleibt.
Und haben wir die Chance, lieber das Problem zu Europa in der EU auf dem Radar?
Ja, jetzt im Fall von der Digitalsteuer ist eigentlich Europa gleich betroffen, weil das primär amerikanische Grosskonzerne sind, die dort eigentlich eben nicht versteuern in Europa. Und darum bemüht sich Europa jetzt eben auch so eine global, weltweite so eine Digitalsteuer einzuführen. Und letztlich, muss man so ehrlich sagen, würde jetzt zum Beispiel auch ein afrikanisches Land davon profitieren können, weil eben dann der Umsatz pro Land als Maßstab genommen wird, um in diesem jeweiligen Land Steuern geltend zu machen. Also insofern hat man dort sogar ja, wir sagen noch, gemeinsame Interessen zwischen Afrika und Europa in Bezug zum Beispiel auf so eine Einführung von einer Digitalsteuer.
Samuel Burri, Digitalisierung als Treiber für die Wirtschaft, jetzt offenbar auch als Treiber für eine engere Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika. Welches Potenzial sehen Sie da noch?
Grundsätzlich ist das Potenzial gross, aber es muss irgendwie realistisch umsetzbar sein. Das heisst, dass man wirklich Geld damit verdienen kann. Es braucht Leute lokal, die gut ausgebildet sind. Für das wiederum muss die Bildung in afrikanischen Ländern funktionieren, dass die können zum Beispiel für ein internationales Unternehmen nachher arbeiten. Also es hat schon Potenzial, aber Digitalisierung allein ist nicht die ultimative Lösung für Afrika.
Ich möchte Ihnen beiden zum Schluss noch eine persönlichere Frage stellen. Samuel Burri, Sie leben mit Ihrer Familie in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Inwiefern hat das Ihren Blick auf Europa, vielleicht auch auf die Schweiz, verändert?
Zuerst, ich finde Nairobi wirklich super. Die Stadt hat unglaublich viel Energie, überhaupt afrikanische Städte, die pulsieren. Da ist die Schweiz verglichen damit wirklich ruhig oder vielleicht sogar ein bisschen zu ruhig. Im Moment bin ich gerade in der Schweiz und sehe auch, die Schweiz funktioniert dafür einfach. Es hat einen Staat, ein Gesundheitswesen, der Strom kommt, es gibt Lebensmittel, es ist alles da und das schätze ich extrem. Und das Beste eigentlich bei der Schweiz ist, dass man Wasser ab dem Hahn trinken kann. Das ist wirklich fantastisch.
Sie, Charles Liebherr, berichtet als EU-Korrespondent aus Brüssel, sind schon zu Paris gewesen, wir haben es schon gesagt. Und Sie beschäftigen sich auch schon länger mit dem afrikanischen Kontinent. Was ziehen Sie da daraus?
Ich sage mal zwei Wörter, Reichtum und Bescheidenheit. Ich fange mit der Bescheidenheit an, weil irgendwie für mich ist es auch jetzt in der Vorbereitung von dieser Sendereihe immer wieder so klar geworden, eigentlich so wenig wie es Europa gibt, gibt es ja eigentlich auch Afrika. Und da haben wir so das Kleine, das Kleinräumige, das Lokale, wie das Samuel Burri gesagt hat. Das ist halt letztlich schon auch der Ort, wo extrem viel Platz übrig ist für ganz grosse Ideen. Und insofern finde ich, also eben, wir Europäer wischen uns doch mal ein bisschen primär mal im kleinen Rahmen, also vor unserer eigenen Tür. Und ich glaube, das wäre schon mal wahnsinnig gut im Verhältnis jetzt zu Afrika. Und Reichtum meine ich einfach, der Kontinent, wenn man sich mit dem befasst, mit dieser Geschichte, dann ist das einfach so ein reicher Kontinent. Und wir wissen so wenig über das, dass ich das zum Teil halt schon fast arrogant finde. Und ich muss jetzt eigentlich sagen, ja, eigentlich müssen wir vielleicht mal dort davon ansetzen, das Wissen über Afrika und Europa bis ganz oben in Politik eigentlich zu stärken. Weil ich denke, dann hat also wirklich die Partnerschaft ein extrem grosses Potenzial, weil eben auch so viel verbindet. Natürlich auch eine problematische Geschichte, aber ja, es gibt ganz viel, was die beiden Kontinente eigentlich verbindet und was sie zusammen könnten wirklich in einer gegenseitigen Beeinflussung extrem fruchtbar machen.
Rendezvous im Dialog mit der Welt, die Sommerserie vom Rendezvous am Donnerstagabend in der Wiederholung auf SRF 1. Alle die Gespräche, die wir jetzt diese Stunde gebracht haben über Afrika und Europa, finden Sie bei uns auch online auf srf1.ch. Und am nächsten Donnerstag nehmen Sie mit in die USA. Die beiden Radiokorrespondenten Isabel Jacobi und Matthias Kündig sind durch die Staaten gereist und haben die unterschiedlichsten Menschen und Meinungen angetroffen. Wir hören von Ihnen heute in einer Woche zwischen 8 und 9 in der Stunde vom Forum hier auf SRF 1. Pretty little
across the hill. One day here and the next she's gone. Didn't even get to hear me sing my song. Had her for a minute but she slipped away. Sadder than a waiter on a rainy day. One day here and the next you gone. Stayed till long enough to turn me home.
Listening to Buck Owens. Do, do, do.
Sis.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.